Europa.
Le focus pour l'Europe.
Focus on Europe.
Focus Europa.
Focus Europa.
Europa en focus.
Focus Europa.
Focus Europa.
Nachrichten und Themen aus Europa auf Radio Dreieckland.
Willkommen zu Focus Europa, heute am 16. Dezember 2011, zusammengestellt durch Radio Dreieckland Freiburg. Im Studio ist Konrad. Zu den Themen: Expedition in ein verlorenes Land, Tschernobyl, und Revolution in Tunesien, ein Jahr danach. Doch zuerst zu den Nachrichten. Ex-Staatspräsident Jacques Chirac verurteilt. Der ehemalige französische Staatspräsident Jacques Chirac wurde heute, Freitag, 16. Dezember 2011, wegen Korruption zu 2 Jahren Haft auf Bewährung verurteilt. Das Gericht sieht es als erwiesen an, dass Chirac in seiner Zeit als Pariser Bürgermeister von 1977 bis 1995 fiktive städtische Stellen geschaffen hat, um damit politische Verbündete zu bezahlen. Das Urteil überraschte insofern, als nicht nur die Verteidigung, sondern auch die Staatsanwaltschaft einen Freispruch gefordert hatte. Nach Angaben des Anwaltes habe das Gericht jedoch den guten Leumund des Verteidigers, des Verurteilten, als strafmildernd anerkannt. Syrischer Präsident Assad gab Schießbefehl. Nach Angaben von Menschenrechtlern haben syrische Sicherheitskräfte den ausdrücklichen Befehl erhalten, bei Protesten auf Unbewaffnete zu schießen. Kommandeure hätten angeordnet, Demonstranten mit allen erforderlichen Mitteln aufzuhalten, berichtete Human Rights Watch unter Berufung auf zahlreiche Interviews mit desertierten Soldaten und früheren Angehörigen der Geheimdienste. Ein Scharfschütze sagte aus, eine Quote erhalten zu haben, wie viele Menschen bei Protesten sterben sollten. Bei 5000 Demonstranten war die Vorgabe beispielsweise 15 bis 20 Menschen. Den Angaben zufolge gab Präsident Assad selbst die Anweisungen. Mehrere abtrünnige Soldaten sagten aus, ihre Vorgesetzten hätten ihnen berichtet, direkte Befehle des Staatspräsidenten erhalten zu haben. Assad hatte solche Tötungsbefehle bisher abgestritten. Währenddessen legte Russland und China überraschend einen Resolutionsentwurf im Sicherheitsrat vor, der die Gewalt aller Beteiligten in Syrien verurteilt und von einem unverhältnismäßigen Vorgehen der Behörden spricht. Sanktionen sind in diesem Entwurf jedoch nicht vorgesehen. Die UN-Menschenrechtskommissarin Navi Pillay geht davon aus, dass im Zuge der Proteste gegen das Assad-Regime schon mehr als 5000 Zivilisten und Zivilistinnen umgekommen seien. Außerdem wirft sie Assad-Sicherheitskräften Folter und Vergewaltigung vor. Regierungschef Putins Sondersicht auf die russische Parlamentswahl. Der russische Regierungschef Putin hat sich bei seiner jährlichen Frage- und Antwortsendung über die Proteste gegen den offensichtlichen Wahlbetrug lustig gemacht. Er sei glücklich, engagierte junge Leute auf den Straßen Russlands zu sehen, die ihre Meinung kundtäten. Diese seien allerdings Marionetten des Auslands. Solche Protestbewegungen hätten immer das Ziel, den Staat zu destabilisieren. Im Zusammenhang mit seiner Präsidentschaftskandidatur pries er die Arbeit seiner Regierung, bezeichnete sich als die einzig politische Kraft, die Russland führen könne, und stellte höhere Sozialleistungen in Aussicht. Nach Ansicht der slowenischen Tageszeitung Delo leidet Putin unter Realitätsverlust. Mit seiner Bemerkung zur Parlamentswahl und zu den Protesten hat Putin die Spaltung der russischen Gesellschaft verstärkt. Er hat damit bewiesen, dass er den Bezug zur Realität verloren hat. Die russische Führung sieht sich derzeit den stärksten öffentlichen Kritik seit Jahren ausgesetzt. Auf der Straße wie im politischen Diskurs steht nach den umstrittenen Wahlen zum Staatsduma ein für russische Verhältnisse außergewöhnlich heftiger Protest gegen die Regierung an. EU kündigt Fischereiabkommen mit Marokko. Aus Protest gegen die Aufhebung des europäisch-marokkanischen Fischereiabkommens durch das EU-Parlament hat Marokko alle Fangflotten aus der Europäischen Union aufgefordert, seine Hoheitsgewässer zu verlassen. Das Außenministerium in Rabat sprach von einer bedauerlichen Entwicklung mit ernsthaften Auswirkungen auf die Zusammenarbeit zwischen Marokko und der Europäischen Union in der Fischerei. Das Europaparlament hat sich am Mittwoch gegen eine Verlängerung des Fischereiabkommens ausgesprochen, weil es zu teuer sei, eine Überfischung verursache und zudem die Rechte der Bewohner der umstrittenen Region Westsahara nicht ausdrücklich und ausreichend berücksichtige. Militärkritiker in Ägypten von Militärgericht verurteilt. Der ägyptische Militärdienstverweigerer und Kriegsdienstverweigerer und Blogger Michael Nabil Sanad ist am Mittwoch von einem Militärgericht zu 2 Jahren Haft verurteilt worden. Vorgeworfen wurden ihm Beleidigung des Militärs, Verbreitung falscher Informationen und Störung der öffentlichen Ordnung. Der Verurteilte hatte bereits im Oktober 2010 seine pazifistisch motivierten Kriegsdienstverweigerung öffentlich gemacht und seitdem mit einem Internetblog fortgesetzt kritisch über die Rolle des ägyptischen Armee in dem arabischen Frühling und die andauernden Menschenrechtsverletzungen durch das Militär berichtet. Im nun endenden Prozess hatte Nabil Sanad seine Mitarbeit verweigert, da diese eine Seifenoper gleichkäme. Heftig kritisiert wurde das Urteil unter anderem vom Kriegsdienstverweigerungsnetzwerk Connection e.V. und der Deutschen Friedensgesellschaft Vereinigte Kriegsdienstverweigerer Hessen. In einer gemeinsamen Stellungnahme forderten beide Organisationen auf die unverzügliche und bedingungslose Freilassung von Sanad. EU, Ankaras liebster Prügelknabe. Im Aufwind der wirtschaftlichen und politischen Dynamik ihres Landes kritisieren immer mehr türkische Verantwortliche die Europäische Union, die tief in der Krise steckt. Das darf jedoch nicht die Entschlossenheit Ankaras zum Beitritt in Frage stellen, meinte ein türkischer Leitartikler. Die Kritik an der Europäischen Union ist in der letzten Zeit in der Türkei stark in Mode gekommen. Jetzt stimmen sogar hochrangige Politiker, durchaus auch Minister und sogar der Präsident selbst, in die Beanstandungen ein. Sie stehen inzwischen denjenigen, die die Europäische Union rückhaltlos kritisieren oder sich sogar über sie lustig machen, in nichts mehr nach. Die Aussage von Abdullah Gül bei seinem Staatsbesuch in Großbritannien Ende November, wo er die Europäische Union im englischen U-Ton als miserabel qualifizierte, zeige deutlich diese neue Tendenz. Vor diesem Hintergrund setzt die Tendenz dazu ein, die Europäische Union als auseinanderbröckelnde Organisation kurz vor dem Zusammenbruch zu bezeichnen. Wer von einem Postulat ausgehe, komme zu der Schlussfolgerung, dass eine Türkei, die immer stärker wird, die EU, die ohnehin am Rande des Abgrunds steht, nicht mehr braucht. Das waren die Nachrichten von Fokus Europa. Expeditionen in ein verlorenes Land. Tschernobyl, vor 25 Jahren eine pulsierende alte Kulturstadt in der Ukraine. Tschernobyl ein Symbol für eine verfehlte Energietechnologie. Tschernobyl der Name für Atomgau. Andreas Löcher aus Freiburg war 25 Jahre nach der Katastrophe in Tschernobyl, um Bilder zu machen für die Ausstellung Tschernobyl – Expedition in ein verlorenes Land, die ab Samstag, 17. Dezember 2011 bis zum 18. März 2012 im Augustinermuseum in Freiburg zu sehen ist. Der Name Tschernobyl lässt vergessen, dass die Region Polisia, in deren Herzen die Stadt liegt, einmal eine reiche Kulturlandschaft war, in der unterschiedliche Nationalitäten und Glaubensgemeinschaften friedlich zusammenlebten. In Kooperation mit dem Institut für Ethnologie der Akademie der Wissenschaften der Ukraine stellt die ethnologische Sammlung des Städtischen Museums Freiburg erstmals in Deutschland diese unwiederbringliche verlorene Kulturlandschaft vor. Für mich interessant, das heißt interessiert, war trotzdem das unmittelbare Erleben des verlorenen Landes, die Todeszone, durch den Freiburger Fotografen Andreas Löcher. Was also ist für Andreas Löcher Tschernobyl?
Für mich ist Tschernobyl letzten Endes ein riesiges Mahnmal, das zeigen oder ganz deutlich zeigt, was eben passiert, wenn diese nuklearen Katastrophen stattfinden, die eben vor 25 Jahren stattgefunden haben und auch jetzt im März auch in Japan stattgefunden haben. Und was habe ich da gemacht? Ich habe für die Ausstellung fotografiert, die im Augustinermuseum anläuft am 18. und hatte da eben dann meine festen Vorgaben. Ich musste verschiedene Orte finden, ich musste Hinweise auf verschiedene Kulturen finden, was anhand der Situation sehr schwer ist, weil kulturelle Güter zu finden ist sehr schwer, wenn eine Region 25 Jahre lang geplündert wurde. Aber was blieb, war einfach ein Eindruck von einer total seelenlosen Gegend.
Jetzt habe ich natürlich ein bisschen ein Problem. Ich denke immer, Tschernobyl, drumherum ist alles leer. Du warst da zumindest. Das heißt, ich hoffe, dass ich jetzt keinen Geigenzähler hier anstellen muss. Wie sieht es denn tatsächlich aus? Wie hast du das empfunden? Was ist da los?
Also, was ich total krass fand, war, dass einfach, es leben ja in Tschernobyl noch an die 3000 Leute. Da wird ja noch gearbeitet. Da ist eine Infrastruktur, da sind Administrative, da ist viel Militär, da ist viel Polizei, da sind viele Ingenieure. Die Reaktoren werden da noch gewartet. Also, es findet da ja ein Leben statt. Was ich da sehr komisch fand, man sieht natürlich keine Kinder, man sieht kaum Frauen, es sind nur Männer, es sind eigentlich nur Offizielle dort. Was die da alle so genau treiben, weiß man auch nicht. Es werden da auch neue Fabriken gebaut, weiß der Teufel, für was die verwendet werden. Und die Leute sind auch äußerst unkommunikativ gewesen. Wenn die natürlich dann einen sehen, der mit der dicken Kamera rumrennt und überall seine Bilder macht, dann schürt es Misstrauen. Insofern war es sehr schwer, da irgendwie einen Bezug zu den Menschen zu bekommen. Gleichzeitig weiß man aber auch, dass eben in diesen ganzen verlassenen Siedlungen, die ja in dieser Sperrzone liegen, die ganzen alten Leute auch wieder zurückgekommen sind. Die Leute, die dann irgendwie nach der Katastrophe nach Kiew ausgesiedelt wurden, irgendwelche Plattenbauten und dann einfach gemerkt haben, sie können ohne ihre Heimat nicht leben, weil die Leute dort ein ganz ausgeprägtes Heimatgefühl haben. Die sieht man da eben auch vereinzelt, irgendwie altes Mütterchen, das da mit ihrem Hähnchen durch die Gegend läuft oder andere Menschen, die da eben ihre Zuflucht finden. Und das Thema mit den Tieren, die Natur holt sich die Lebensräume zurück und auch die Tiere gewöhnen sich eben auch an diese Menschen, die das sind. Und die Städte und Dörfer, die sind alle sehr interessant und erschreckend auch. Die Wildschweine wühlen die Böden auf, die Strahlung liegt im Boden drin. Das heißt, überall bricht auf einmal wieder diese Strahlung hervor, die ja im Boden selber drin liegt, versickert ist, die jetzt nicht mehr in der Luft so präsent ist. Und da muss man einfach aufpassen, so, weil du kannst jetzt nicht sagen, dass alles verstrahlt ist, aber aufgrund der Gegebenheiten hast du halt hier partiell mehr und dort weniger Strahlung wieder, die du findest.
Das heißt, diese Menschen, die jetzt da arbeiten in Tschernobyl oder bei Tschernobyl, die Soldaten, die Polizisten, die Ingenieure, die Männer, hast du gesagt, die leben relativ sicher und so, ja, du schüttelst den Kopf.
Also ich glaube, was diese Männer da auf sich nehmen oder machen müssen, ist auf jeden Fall nicht gut für die Gesundheit.
Und, das habe ich auch nicht versucht zu behaupten.
Also die werden schon sehr stark der Strahlung ausgesetzt und eben auch gerade, wenn man in dieser Stadt Pripyat ist und am Reaktor selber auch ist und wo eben diese Leute arbeiten, weil diese Reaktoren, die laufen, die werden noch gewartet, so die müssen ja langsam runterfahren. Die setzen sich natürlich hohen Strahlendosen aus und auch dieser Sarkophag, der über diesen vierten Reaktor gebaut wurde, auch der ist spröde und auch da tritt weiterhin rein. Radioaktivität aus. Also es ist nicht so, dass die Leute da irgendwie jetzt gesundheitlich einen sicheren Job hätten.
Aber läuft da jeder mit einem Geigenzähler oder mit irgendwelchen Messgeräten rum?
Die Leute sehen es, so wie ich das mitbekommen habe und auch gelesen habe, in verschiedenen Beiträgen relativ gelassen. So am Anfang war da immer eine Angst da und irgendwann resigniert man einfach, weil Strahlung siehst du nicht, riechst du nicht, spürst du nicht, schmeckst du nicht, gar nichts. Die ist da. Und du kannst dich da einfach unglaublich verrückt machen, so wie ich das gemacht habe. Also ich bin überall mit dem Geigerzähler rumgerannt und habe gedacht, oh Gott, jetzt wird es da wieder ein bisschen höher, schnell weg. Den Leuten selber ist es total egal.
Hast du mitgekriegt, wie man die rekrutiert hat?
Man hat die mit früher auch, also auch bei den Aufräumarbeiten, man hat die mit Geld gelockt, man hat die mit Sonderkonditionen gelockt. Da hieß es dann irgendwie, ihr bekommt eine Wohnung, ihr bekommt ein Auto, wenn ihr da hingeht, da kommt ihr 2 Wochen hin, arbeitet ihr 2 Wochen und dann könnt ihr wieder heim zur Familie. Aus diesen 2 Wochen wurden dann recht schnell 6 Monate. Die Leute hatten eigentlich auch keinerlei Möglichkeit, da irgendwie dagegen anzugehen, sondern die haben das schon sehr als so gottgegeben hingenommen. Wir gehen es dahin, jetzt sind wir halt hier. Am Anfang hat man sich dann auch noch über Sicherheitsmaßnahmen Gedanken gemacht, aber je länger man dann da war, desto relativer wurde das letzten Endes.
Hast du eine Ahnung, was aus den Leuten geworden ist?
Also viele Leute sind gestorben, an Krebs größtenteils. Spätfolgen. Andere Leute sitzen in irgendwelchen Wohnungen, die sie bekommen haben. Andere Leute sitzen irgendwo in den Wohnungen, die sie nicht bekommen haben. Ja, man hat es ja auch gesehen, jetzt über das Jahr hinweg waren ja immer wieder Reportagen über so Einzelschicksale. Jetzt sind wir auch im Fernsehen zu sehen über die 25 Jahre in Fukushima. Nahe Sache. Ich habe das Gefühl, aber trotzdem letzten Endes fühlen die sich alle mehr oder weniger verarscht.
Tschernobyl ist ein Symbol. Inzwischen möchte man Tourismus jetzt nach Tschernobyl bringen. Das heißt, dass andere Menschen genauso wie du dahin einfach können. Du hast genaue Vorgaben gehabt, was du filmen solltest und filmen durftest. Was hast du nochmal genau filmen müssen oder dürfen oder können?
Also ich sollte für das Ethnologische Museum in Freiburg verschiedene, ja, wie sagt man, kulturelle Gebäude, Plätze, Objekte finden und fotografieren. Das heißt, Spuren finden über Judentum, über die Altgläubigen, die Orthodoxen, über die Sowjetzeit, über die Zarenzeit, Zeichen der Prognome, weil ja Tschernobyl dieses kulturelle Zentrum der Ukraine war früher, wo ganz viele verschiedene Kulturen übers Jahrhundert hinweg gelebt haben, sich vermischt haben und durchgereicht wurden letzten Endes. Das war meine Aufgabe, die mir die Stadt Freiburg gestellt hat für diese Ausstellung. Und da habe ich natürlich versucht, dieser Sache nachzugehen, um eben diese Sachen zu finden.
Waren da 3 Tage ausreichend oder hast du da irgendeine Führer gehabt?
Die 3 Tage waren natürlich nie ausreichend, weil es ist eine Sperrzone über 30 Kilometer vom Reaktor entfernt in beide Seiten, also 60 Kilometer. Wir waren in 2 Dörfern, ich war in der Stadt Tschernobyl und dann war ich noch in Prebek gewesen und das war es dann aber auch. So, und in dieser Zone liegen mehr als 100 Dörfer, die evakuiert wurden. Du kannst ja einfach gar nicht überall sein. Dazu kam die Situation, dass es Winter war, das heißt, es war um 8 Uhr hell, um 4 Uhr war es dunkel nachmittags, das heißt, die Fotophase war sowieso relativ kurz, also das Licht, das mir zur Verfügung stand, war relativ kurz. Insofern habe ich einen groben Abriss hinbekommen, aber ich habe auf jeden Fall die Punkte abhandeln können, die von mir verlangt wurden.
Ich habe es vorhin schon erwähnt, inzwischen versucht man in Tschernobyl Tourismus anzusiedeln. Bringt das überhaupt was, wenn man da hinfahren möchte?
Man soll es eigentlich nicht machen, meiner Meinung. Es ist bestimmt die Seite des Nervenkitzels und vielleicht der Tatsache sagen zu können, ich bin da gewesen. Also ich finde es eigentlich schon ziemlich verrückt, sich da hinzubegehen. Ich selber habe das auch gehört, bevor ich diesen Auftrag bekommen habe, dass Leute Tourismus in Tschernobyl anbieten und dahin wollen. Und da habe ich mir auch gedacht, hey, wie viel bekloppt muss man eigentlich sein, da hinzufahren? Ein halbes Jahr später war dann die Anfrage von Freiburg da, ob ich nicht hin will zum Fotografieren. Und dann sieht man ja, was man alles macht, wenn man dafür Geld bekommt.
Geld kriegen, glaube ich, die älteren Menschen nicht, die jetzt wieder zurückgegangen sind in ihre Dörfer. Da kann man vielleicht sagen, aber im bestimmten Alter, naja gut, bevor dann der Krebs ausbricht, ist man sowieso gestorben. Aber wie sieht es aus mit den etwas Jüngeren? Gehen da jetzt nur die Älteren zurück und ist da eigentlich eine jugendfreie Zone oder kommen auch wieder junge Menschen zurück?
Es sind die Alten, die natürlich in ihrer Erinnerung hängen und in ihrem alten Leben, die ihre Häuser haben, die ihren Garten haben, die ihren Fluss vor der Tür haben, die einfach auch nicht einsehen können, dass sich jetzt was geändert haben soll. Warum sollen sie jetzt wieder, warum sollen sie weggehen aus ihrer Heimat? Die haben einfach so ein starkes Heimatgefühl. Junge Leute findet man nicht. Und auch in Kiew, dann in der Stadt, Leute, die ich dann getroffen habe, mit denen ich unterhalten habe und die wussten, dass ich da war, die haben auch alle den Kopf geschüttelt. Für die ist Tschernobyl einfach so weit weg. Es sind 100 Kilometer Entfernung ungefähr, aber es ist so weit weg für die und völlig undenkbar, in die Zone zu gehen und da irgendetwas zu tun. Andererseits hatte ich einen relativ jungen Führer dabei wiederum, aber der kam auch aus der Gegend oder seine Eltern kamen aus der Gegend, der hat zwar in Kiew gelebt, aber hat halt da die Möglichkeit gesehen, Geld zu verdienen und hat dann eben dafür eine Organisation gearbeitet und der ist natürlich dann jedes Jahr da und führt gerade eben Touristen und Journalisten durch die Gegend. Und aber der meinte halt auch selber, er merkt, das geht an seine Gesundheit. So, er hat da schon seine Dosis abbekommen, die nicht gut für ihn ist.
Hat man dich irgendwie auf diesen Besuch von Tschernobyl besonders vorbereitet, dass man gesagt hat, also erstmal machen wir mit dir einen Check, dass wir wissen, wenn irgendwas in 10 Jahren sein sollte, dass das unter Umständen eben von Tschernobyl stammen kann? Oder hat man einfach gesagt, naja, geh halt mal 3 Tage hin, das wird schon passen?
Ja, ich habe eigentlich gesagt, ich gehe jetzt einfach mal 3 Tage hin, das wird schon passen. Ich habe versucht, mich nicht verrückt zu machen davor, weil man spinnt ja rum im Kopf, man denkt sich ja 1000 Sachen, wie schlimm hier und wie schrecklich da und was kann ich davon tragen. Letztens habe ich mich ein bisschen informiert, ein Mensch, der jetzt irgendwie 20 Mal im Jahr mit dem Flugzeug, was weiß ich, wohin fliegt, irgendwelche Langstreckenflüge hat, der bekommt auch eine ordentliche Dosis Strahlung ab und ich bin der Meinung, dass diese 3 Tage, die ich da war und ich war auch extrem vorsichtig und ich habe meinen Geigerzähler dabei gehabt und ich habe die Orte gemieden, wo ich merkte, es steigt an. Ich denke, ich habe das relativ gut überstanden.
Kurz nochmal zur Ausstellung. Was wird man sehen in der Ausstellung? Wird die irgendwie eingeführt?
Der Ausstellung werden viele Exponate zu sehen sein, die eben aus dieser Region kommen, aus allen Kulturräumen, vom Judentum, alte Kleidungsstücke, die die Leute getragen haben, alte Zeichnungen, alte Fotografien, wie das Leben war, bevor eben diese Katastrophe auch war. Bilder nach der Katastrophe werden zu sehen sein von verschiedenen Fotografen. Filme werden, glaube ich, laufen, Vorträge wird es geben. Also es wird einfach ein Rundumschlag sein durch die Kultur Tschernobyls in Bild, Ton und eben Objekten, die man sich da anschauen kann.
Das heißt, es wird vor allen Dingen ein Blick geworfen auf die Kultur, die verloren gegangen ist, und weniger dann hier den Verstrahlungsaspekt hervorgehoben.
Der soll da eben genau hinten anstehen, weil die Leute verbinden mit Tschernobyl ja immer nur diese Katastrophe. Tschernobyl heißt Reaktorunfall. Und das Museum hat sich eben die Aufgabe gemacht, zu zeigen, was Tschernobyl eigentlich wirklich war. Nämlich einfach eine kulturelle Hochburg in der Ukraine.
Ein gutes Schlusswort. Und diese kulturelle Hochburg in der Ukraine kann man hier in Freiburg besuchen, nämlich im Augustinermuseum ab dem 18. Dezember. Das war Andi, der Tschernobyl jetzt hier fotografiert hat. 3 Tage nur, 3 Tage viel zu wenig.
Revolution in Tunesien, 1 Jahr danach. Der 17. Dezember 2010 gilt mit der Selbstverbrennung des Gemüsehändlers Mohamed Bouazizi als der Auslöser der Jasmin-Revolution. Wie sieht es heute aus im Land vor den Toren Europas, in dem der arabische Frühling begann? Unser Kollege Fabski sprach mit Nizar, einem Kenner Tunesiens.
Du hast die Revolution ja dort auch miterlebt. Kannst du vielleicht mal deine Situation schildern? Du hast ja erst in Deutschland gelebt, deswegen sprichst du auch so gut Deutsch und bist dann nach Tunesien zurückgegangen. War diese Revolution für dich damals, war das klar, dass sowas passieren wird, früher oder später, oder war das für dich völlig überraschend?
Also ich würde lügen, wenn ich sage, das wäre klar gewesen. Keiner hat erwartet, dass es passiert, dass es so schnell passiert und in der Form, dass das Regime so schwach ist, hat keiner das vorgesehen. Aber man hat schon gemerkt, dass die Bevölkerung schon am Kochen war. Es gab ja vorher schon 2 Aufstände, einmal in Rdeyev, das ist in der Nähe von Gabsa, und einmal in Dingerdern im Süden. Und in den letzten, das war in den letzten 2 Jahren. Und das Regime, also der Staat konnte das unterdrücken. Aber diesmal hat es nicht geklappt. Ja, und Gott sei Dank hat es nicht geklappt.
Also du hast ein positives Fazit bisher aus der Revolution gezogen. Kannst du uns vielleicht noch ein bisschen mitnehmen auf die Straßen von Tunis, auf die Straßen von Tunesien während der Revolution? Wie hast du sie erlebt? Was waren deine Erfahrungen?
Also ich habe sehr viel Solidarität zwischen den Tunesiern gesehen. Also die Tunesier haben es gab ja Sniper von dem Staat, die haben die Leute terrorisiert, und die ganze Bevölkerung hat also ein Nachbar hat auf den anderen Nachbar aufgepasst, und die Leute haben Straßensperren gemacht, um diese Sniper irgendwie aufzuhalten, und die ganzen Leute hatten gar keine Waffen, gar nichts, nur Steine und Holz, also so eine Art Baseballschläger und sowas, und haben sich verteidigt gegen bewaffnete Milizen. Und das war sehr, sehr mutig, und sind auch ein paar Leute gestorben. Aber es war sehr, sehr mutig. Also die ganze Solidarität, wenn Leute kein nichts zum Essen hatten, obwohl es gab keine Probleme jetzt wegen Brot oder so, Wasser oder Nahrungsmittelmängel. Aber es gab Leute, die haben nicht eingekauft, das war alles plötzlich. Und die wurden von anderen Leuten versorgt, ohne irgendwelche Probleme und so. Also die Leute haben zusammengehalten. Das hat mir sehr, sehr gut gefallen. Man hat mitgewirkt, also alle haben mitgewirkt. Ob jetzt von links bis ganz rechts, alle politischen Ebenen, Bevölkerungsgeschichten, alle haben mitgedacht.
Und du sprichst jetzt immer von in der Vergangenheit praktisch. Also wie war das damals, die Solidarität zwischen den Leuten? Ja. Wie hat sich jetzt das jetzt ein Jahr her? Wie hat sich die Situation gewandelt seitdem? Also gibt es diese übergreifende Solidarität noch oder ist es jetzt das gemeinsame Feindbild, Ben Ali ist weg und hat sich eben jetzt die alten Grabenkämpfe wieder aufgegangen oder gibt es immer noch eine Art Solidarität? Ist noch was anders als vor der Revolution?
Natürlich wird sich die Solidarität nicht so stark durchsetzen wie in der Revolution, weil wir haben alle einen gemeinsamen Feind gehabt. Und das war Ben Ali und seine Vasallen. Aber jetzt natürlich wird jeder seine politische und ideologische Meinung verteidigen und dafür kämpfen. Und es gab ja vor der Wahl, da gab es viele Demonstrationen und Proteste und so. Und jeder hat versucht, seine Meinung durchzusetzen, seine politische Meinung durchzusetzen. Aber es war sehr, sehr friedlich. Also es war friedlich, es gab ein paar Demonstrationen, wo es ein bisschen hart zuging, weil die Polizisten natürlich nicht in einer Nacht zu engen werden. Das ist ja ganz klar. Die haben ja fast 23 Jahre Diktatur ein Regime geholfen, das Leute unterdrückt hat. Es ist normal, dass es nicht in einer kurzen Zeit, dass sie sich ändern, aber die haben sich sehr stark verändert. Also die haben schon Respekt vor den Menschen und Menschenrechte und das ist schon was Gutes in der kurzen Zeit. Aber es ist jetzt haben wir einen neuen Präsidenten, Marzouki, das ist ein sauberer Mann. Also alle sind sehr, sehr ja, was heißt alle? Also viele der Bevölkerung sind sehr zufrieden mit dem. Er hat gestern eine Rede gehalten, die hat mir persönlich sehr, sehr gut gefallen. Und der versucht jetzt, es ist auch ein Menschenrechtskämpfer, es ist auch ein gebildeter Mensch, ein Mensch, der sehr sauber ist und sehr ehrlich ist.
Und für diejenigen, die eben nicht die Sprache in Indonesien verstehen und die Rede nicht gehört haben, kannst du vielleicht kurz zusammenfassen, was so die zentralen Aussagen der Rede waren gestern?
Also was für Deutschland interessant ist, der Präsident ist offen für alle Richtungen, nicht nur für Frankreich und für Europa. Der hat gesagt, er ist also offen für alle arabischen Länder, für Europa, für Asien, für alle ist er zufrieden. Er hat gesagt, er wird alle Minderheiten oder so alle schützen. Jeder hat das Recht, sein Leben zu führen, wie er will. Natürlich unter dem Rahmen des Gesetzes. Und er meinte, die Bevölkerung soll ihm 6 Monate geben, damit er überhaupt was auf die Beine bringen kann, weil in letzter Zeit gab es sehr viele Demonstrationen, was heißt Demonstrationen, gewerkschaftliche Streiks. Ja, und er hat von der tunesischen Bevölkerung ihm 6 Monate verlangt, für 6 Monate zu gehen, um überhaupt die Wirtschaft auf die Beine zu bringen, weil wir haben jetzt eine wirtschaftliche sehr, sehr schwere Zeit durch die ganzen Streiks und halt ja durch die Revolution natürlich. Also das ist das Grobe, was er gesagt hat.
Dann vielleicht noch was zur Situation an der Grenze zu Libyen. In Libyen ist ja die Revolution noch etwas jünger als in Tunesien und hat auch einen etwas anderen Verlauf genommen. Man hat während der Kämpfen in Libyen immer davon gehört, dass eben Flüchtlingslager an der Grenze zu Tunesien sind und dort Leute festsitzen, Ägypter, Leute aus Bangladesch und so weiter. Wie sieht die Situation an der Grenze aus zurzeit?
Also die Situation ist viel, viel besser als vor ein paar Monaten. Jetzt ist auch vor kurzem, wie gesagt, war die Grenze jetzt geschlossen wegen ein paar Schießereien von den Aufständen an der Grenze. Und Tunesien hat die Grenze zugemacht. Heute wurde die Grenze, also 2 Grenzgebiete wurden aufgemacht. Und die Situation ist jetzt sehr gut an der Grenze. Und auch die Zusammenarbeit zwischen Libyen und Tunesien sieht sehr gut aus.
Und gibt es jetzt noch Flüchtlinge, die dort in der Grenzregion sind und auf irgendwie Rücktransport nach Ägypten oder so weiter?
Also ich bin zwar jetzt im Süden, aber soweit ich weiß, nicht so viele. Nur Flüchtlinge, die nicht wissen, wo die hin müssen. Zum Beispiel die Somalier und ich glaube, Somalier die können nicht nach Somalien zurück und können nicht nach Libyen zurück, oder Leute von Darfur, die können auch nicht da zurück und nach Libyen zurück, die wissen nicht, wo die hingehen. Aber die meisten sind jetzt von nicht in Tunesien, also sind nach Hause gekommen oder zurück nach Libyen.
Das war Fokus Europa am 16. Dezember 2011, zusammengestellt durch Radio Dreieckland Freiburg. Im Studio war Konrad.